ARD.
Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben. Heute.
Ich habe mir immer gern Sushi bestellt, weil wir in der Gastronomie ja immer das Ding haben, dass wir uns jetzt seltenst eine halbe Stunde, 45 Minuten wirklich hinsetzen können, um was zu essen. Und da ist es dann tatsächlich das erste Mal passiert, dass ich Blut gespuckt habe nach so einer Sushi-Rolle. Tatsächlich. Und spätestens da wusste ich, dass irgendwas absolut nicht in Ordnung ist und dass das definitiv auch den Rahmen einer Gastritis sprengt. Hab aber natürlich, also ich habe in der ganzen Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht einmal daran gedacht, dass ich Krebs haben könnte, beziehungsweise Speiseröhrenkrebs haben könnte und dann auch natürlich nicht daran gedacht, dass es sogar schon in so einem fortgeschrittenen Stadium sein könnte.
Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben mit Martin Liss.
Mit Anfang 20 Speiseröhrenkrebs zu bekommen, ist äußerst unwahrscheinlich. Diese Unwahrscheinlichkeit wird Ian zum Verhängnis, denn er lebt einige Zeit mit dem Tumor und eindeutigen Symptomen, ohne dass die richtige Diagnose gestellt wird. Mit mir spricht Ian über seinen Kampf gegen den Krebs und sein schwieriges Leben mit einem stark verkleinerten Magen. In dieser Folge unseres Podcasts Schicksal, die ihr wie alle weiteren Folgen in der ARD-Audiothek finden könnt.
Schlüsselerlebnis war damals im August 2023. Wir waren ganz normal im Urlaub mit meiner Jungstruppe. Auch unser erster gemeinsamer Urlaub in so einer großen Gruppe gewesen. Es war einer der letzten Tage und wir hatten so eine Gruppe Mädels kennengelernt und waren mit denen abschließend im Restaurant was essen abends, ganz normal, um halt einfach so einen schönen runden Abschluss in den Urlaub zu kriegen, und hatten gute Gespräche, schon eine Flasche Wein bestellt und sowas, saßen da, haben natürlich aufs Essen gewartet, und dann kam das Essen und ich weiß es noch, wie als wäre es gestern gewesen. Das war Spaghetti Carbonara, wollte ich mir ganz normal eine schöne Gabel fertig machen. Und ja, irgendwas war komisch. Und ich bin dann sofort aufs Klo gesprintet, weil ich es absolut nicht einschätzen konnte und mich da nicht vor versammelter Mannschaft auf dem Tisch übergeben wollte, weil es sich einfach so angefühlt hat, als würde es nicht rutschen wollen. Und bin dann aufs Klo gerannt, habe da aber auch gemerkt, es kommt nicht wirklich was. Also ich musste würgen, hatte auch einen enormen Übelkeitsreflex und es hat sich einfach ja nicht richtig angefühlt. Trotzdem ist wiederum halt auch eben nichts oben rausgekommen, und so habe ich mich dann dazu entschieden, nachdem der Schock etwas abgefrühstückt war, mich wieder zurück zum Tisch zu begeben. Und hab's dann weiter probiert, hab aber gemerkt, dass es in eine ähnliche Richtung geht, hab den Teller dann einem Kumpel von mir überlassen, der sich sehr gefreut hat, und hab mich dann den Abend tatsächlich weiter auf die Flasche Wein fokussiert und mir natürlich nicht sonderlich viel dabei gedacht erstmal tatsächlich. Und ja, das war so das Schlüsselerlebnis, und ja, so hat eigentlich quasi alles angefangen. Also das war so die erste Schluckbeschwerde, sage ich mal. Und das hat sich dann im Verlauf natürlich noch wesentlich intensiver gestaltet. Also wenn wir jetzt über das Frühstück zum Beispiel am nächsten Tag reden, das ging dann wieder relativ normal zu dem Zeitpunkt. Also zumindest habe ich da dann nicht wahrgenommen, dass das irgendwas anders ist. Das kam dann ein bisschen später, aber erstmal konnte ich eigentlich noch relativ normal essen, und ich hatte nur dieses eine wirklich prägende Erlebnis, was ich jetzt dann, nachdem ich auch die Diagnose bekommen habe, dann immer so als Start bezeichnen würde, wo ich halt das erste Mal Symptomatik wahrgenommen habe. Ich habe mir, wie gesagt, nichts dabei gedacht, dachte mir vielleicht, es waren 2-3 Gin Tonic zu viel, irgendwie eine Magenschleimhautreizung oder was weiß ich. Und habe so mein Leben dann tatsächlich erstmal weitergelebt. Ich habe einen neuen Job angefangen zu dem Zeitpunkt, was dann, wenn wir gleich weiter darüber reden, auch noch eine wichtige Rolle eigentlich einnimmt, weil ich so natürlich auch mich tatsächlich übergangen habe dann oft in dem Sinne, weil ich einfach in dem Job performen wollte und da auch in der Probezeit war und einfach einen guten Eindruck hinterlassen wollte. Aber im Allgemeinen ist genau dieser Moment halt immer wieder aufgetreten. Also immer wieder dieses, okay, es kann anscheinend den Mageneingang, die Speiseröhre nicht passieren, weil da irgendwas ist. Hab mir dann natürlich irgendwann schon etwas mehr dazu gedacht und dachte mir, es sei dann vernünftig, mal bei meinem Hausarzt vorbeizuschauen. Das habe ich dann auch getan, aber er hat das natürlich auch absolut relativiert. Sie sind jung, was soll schon sein? Wir haben ein bisschen über meinen Lebensstil geredet, also wie ich mich so ernähre, was ich so treibe, was ich beruflich mache und all sowas. Und ja, er hat mich dann mit einer Packung Magensäurehemmer, also PPI, Pantoprazol, wieder von dann geschickt, meinte, ich soll das mal ausprobieren, 2 Wochen. Und wenn es nicht besser wird, mich dann nochmal melden. Ich habe es dann auch ausprobiert, die 2 Wochen. Und es hat auch in gewisser Hinsicht eine Linderung verschafft, aber eher so wie die Kirsche auf der Sahne, auf der Torte. Also es war nicht so, als wären die Symptome dann weg gewesen. Ich hatte tatsächlich das Gefühl, dass es dann weniger vorkommt, beziehungsweise wenn ich dann mal kein Pantoprazol genommen habe, habe ich halt gemerkt, dass es einfach schlimmer geworden ist und diese Schluckbeschwerden halt wesentlich öfter aufgetreten sind. Es ist jetzt aber nicht so, dass das Pantoprazol die Schluckbeschwerden gänzlich beseitigt hat.
Einige Wochen später geht Ian wieder zum Arzt. Er erzählt ihm, dass er in der Nachtschicht als Barkeeper arbeitet, wo er auch schon mal mit den Gästen mit Alkohol anstößt.
Ich habe im Nachhinein mitbekommen, als ich mir meine Patientenakte mal ausdrucken lassen habe, dass er da einfach nur so Dinge reingeschrieben hat. Von wegen, ja, Heinrich hat einen unfassbar ungesunden Lebensstil und die Problematiken resultieren daraus, was natürlich viel zu kurz gedacht ist, weil so, ich habe in der Zeit viel gefeiert, aber ist jetzt auch nicht so, dass ich täglich eine Flasche Wodka getrunken habe. Also das war jetzt nicht, dass ich ein Problem mit dem Alkohol hatte. Ich war einfach nur gerne auch mal unterwegs und er meinte dann, probieren Sie es weiter mit den Magensäurehämmern, stellen Sie Ihre Ernährung vielleicht ein bisschen um und dann sollte das schon besser werden. In der Zeit hat sich aber tatsächlich der Zustand immer mehr verschlechtert, es sind auch andere Symptomatiken dazu gekommen. Also ich hatte dann recht schnell auch einen recht eindeutigen Gewichtsverlust, natürlich dadurch, dass ich nicht mehr wirklich essen konnte. Und halt einfach trotzdem weiter versucht habe zu funktionieren. Also natürlich in Bezug auf die Arbeit. Ich bin da nur Nachtschicht, ausgeschlafen, versucht zu essen, ging nicht, total übermüdet gewesen, wieder hingelegt und dann irgendwie immer zur Arbeit. Dann gab es auf Arbeit noch einige Schlüsselmomente, wo ich mir halt auch Essen bestellt hatte. Ich kann mich da noch ganz genau erinnern, ging es um Sushi. Ich habe mir immer gern Sushi bestellt, weil wir in der Gastronomie ja immer das Ding haben, dass wir uns jetzt seltenst eine halbe Stunde, 45 Minuten wirklich hinsetzen können, um was zu essen. Und da geht's dann einfach darum, dass man hinten fix, wenn man eh was aus dem Lager holt, fix 1-2 Rollen rein und dann geht's weiter nach vorne. Und da ist es dann tatsächlich das erste Mal passiert, dass ich Blut gespuckt habe nach so einer Sushi-Rolle. Tatsächlich. Und spätestens da wusste ich, dass irgendwas absolut nicht in Ordnung ist und dass das definitiv auch den Rahmen einer Gastritis sprengt. Hab aber natürlich, also ich habe in der ganzen Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht einmal daran gedacht, dass ich Krebs haben könnte, beziehungsweise Speiseröhrenkrebs haben könnte und dann auch natürlich nicht daran gedacht, dass es sogar schon in so einem fortgeschrittenen Stadium sein könnte.
Ian versucht weiter zu funktionieren, obwohl inzwischen schon seine Arbeitskollegen ihn dazu drängen, etwas zu unternehmen. Weil ihm sein Job so gut gefällt und er unbedingt seinem Chef und seinen Kollegen gegenüber loyal sein will, stellt er das Wohl des Betriebs über sein eigenes Wohl.
Ja, so ist es tatsächlich immer heftiger geworden, so dass am Ende wirklich, es ging dann am Ende eigentlich quasi nur noch Eis, Pudding oder irgendwelche Trinkmahlzeiten, so, wo ich mich dann damals auch immer gefragt hatte, ja, wenn es eine Gastritis ist, wie kann ich dann Eis essen? Wie soll das funktionieren? Das geht doch überhaupt gar nicht. Das ist doch genauso unverträglich wie ein Stück Pizza. Aber natürlich im Bezug darauf, dass ich jetzt weiß, dass ich da einen 13 Zentimeter Tumor in der Speiseröhre hatte, macht es natürlich Sinn, dass das Eis vorbeikommt und die Pizza nicht. Aber wie gesagt, das sind Sachen, über die ich jetzt so reden kann. In dem Moment hatte ich einfach absolut nicht dran gedacht. Dann kam aber tatsächlich schon der Jahreswechsel und meine Mama ist auch hellhörig geworden. Wir haben eine unfassbar enge Bindung, weil ich auch ohne Papa aufgewachsen bin tatsächlich. Und meine Mama hat mir eigentlich immer alles abgenommen in meinem Leben. Ich bin auch sehr früh ausgezogen, war sehr früh auf mich alleine gestellt. Aber falls was war, war Mama immer da, ob es jetzt um Anträge ging oder auch mal kleine finanzielle Notstände Ende des Monats. Und ich hatte ihr natürlich immer von meiner Symptomatik berichtet, aber sie war natürlich auch der Meinung, dass ich mich primär natürlich selbst darum kümmern muss und selbst die Verantwortung für mein Leben und mein Sein in diesem Moment übernehmen muss. Und dann ist es ihr aber, naja, auf gut Deutsch auch irgendwann zu bunt geworden, weil ich ihr natürlich auch immer erzählt habe von meinen Erfahrungen dann beim Hausarzt und diesem Gefühl, halt einfach nicht ernst genommen zu werden und dann auch ein bisschen diese Ratlosigkeit, weil was soll ich denn machen, außer zum Arzt zu gehen, wenn ich keine Überweisung zu einem Facharzt bekomme oder für eine Magenspiegelung etc., dann sind mir dann in dem Fall in unserem Gesundheitssystem halt nun mal auch die Hände gebunden und habe mich dann halt auch ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, auf dieser Rolle ausgeruht, aber dachte mir so, ja, es wird ja schon nicht sein, weil ich zu dem Zeitpunkt natürlich auch noch ein ganz anderes Bild von Ärzten hatte oder von unserem Gesundheitssystem, als ich es jetzt habe. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, es kam der Jahreswechsel und ich habe mir dann halt gesagt, ich werde jetzt mein Leben komplett umkrempeln, also kein Alkohol, nur noch Schonkost. Also ich habe dann wirklich nur noch gedünstete Möhrchen und Kartoffeln gegessen und sowas und habe halt einfach wirklich versucht, dass halt die angebliche Magenschleimhautentzündung so etwas zu beruhigen. Habe dann aber relativ schnell festgestellt, schon nach einer Woche oder so, dass sich da absolut nichts ändert. Und ich halt eben dieselbe Symptomatik hat, die sich eben noch mehr zuspitzt, was sie ja eigentlich nicht tun sollte, wenn man seinen Lebensstil so ändert und es wirklich nur eine Magenschleimhautreizung ist. Und hab dann schlussendlich wieder meine Mama ans Boot geholt und wir haben dann halt die Entscheidung getroffen, wir gehen jetzt zusammen zum Arzt. Und meine Mama hatte sich davor auch etwas informiert, sich die Leitlinien durchgelesen und all sowas, wie man denn in so einem Falle leitliniengerecht zu handeln hat. Und ja, so sind wir da angekommen tatsächlich. Es war auch eine recht angespannte Stimmung schon, weil ich halt wirklich merklich, das ist schon so in die Richtung gegangen, tatsächlich, wenn ich mit meinen Jungs zum Beispiel in der Bar saß, und da waren Freundinnen, also die Freundinnen von meinen Kumpels oder irgendwie Bekannte oder so. Und ich war auf Toilette, dann war es schon so, was ist denn mit ihren los? Der sieht ja aus wie, als hätte er 3 Tage nicht geschlafen. Geht's dem gut oder müssen wir uns Sorgen machen? Und die haben dann natürlich auch nur erzählt, ja, der kann seit dem Urlaub irgendwie nicht mehr richtig essen. Und hat natürlich ein bisschen abgebaut. Aber man hat mir das im Endeffekt auch im Gesicht schon klar angesehen. Also ich sah einfach unfassbar ausgezehrt aus. Ne? Also hab natürlich abgenommen und die Haare sind dünner geworden. Und all sowas tatsächlich. Also man hat es mir definitiv schon angesehen, die Veränderung. Und es kam auch dann halt Symptome dazu wie Nachtschweiß, Fatigue, Abgeschlagenheit, der Gewichtsverlust. Und spätestens da haben wir uns halt einfach alle totale Sorgen gemacht, also ich und meine Mama natürlich voran und so sind wir dann gemeinsam zum Hausarzt.
Als Physiotherapeutin und Heilpraktikerin bringt Ians Mutter ein medizinisches Grundverständnis mit. Sie konfrontiert den Hausarzt damit, dass er das Medikament Pantoprazol nicht dauerhaft verschreiben darf, solange nicht durch eine Magenspiegelung eine organische Ursache der Beschwerden ausgeschlossen ist. Denn obwohl Ians Beschwerden inzwischen schon einige Monate anhalten, ist bislang keine Magenspiegelung durchgeführt worden.
Es ist absolut skandalös und ich habe auch diesen Punkt bis heute noch nicht wirklich verarbeitet. Ich hatte einen unfassbaren Unmut natürlich nach der Diagnose meinem Hausarzt gegenüber. Also das kann man gar nicht in Worte fassen. Und doch heute ist es noch ein sehr, sehr krasser Punkt in meinem Leben, weil ich das noch nicht richtig verarbeitet habe. Weil ich mir natürlich immer denke, was wäre gewesen, hätten wir das früher erkannt. Hätte ich meinen Magen behalten können, Anfangsstadien kann man abschaben. So, da muss man nicht dick operieren. Macht man Chemotherapie und ja, ich habe mir nur relativ schnell nach der Diagnose gesagt, Hass hat noch nie jemanden weitergebracht auf dieser Welt. Und ich habe Hass empfunden, großen Hass und eine große Abneigung, wollte mich aber recht schnell davon lösen, einfach weil ich ein positives Mindset haben wollte. Und so habe ich mir relativ schnell gesagt, ich möchte ihm verzeihen, wenn man das so sagen kann. Und habe mir natürlich anfangs gedacht, ich verklage ihn, ich mache das so und so, der darf nie wieder und seine Approbation und das muss alles weg, wie kann das sein? Und habe mich aber recht schnell von dem Gedanken gelöst, weil ich glaube, ich meine Kraft auch zu diesem Zeitpunkt einfach für mich, meine Heilung und meinen Körper benötigt habe.
Schließlich sprechen Ian und seine Mutter mit dem Praxiskollegen des Hausarztes. Der untersucht Ians Blutwerte hinsichtlich einer Tumorerkrankung und ordnet aufgrund des alarmierenden Ergebnisses eine Magenspiegelung an. Als Ian dann 2 Wochen später den Termin hat, ist er froh, weil er hofft, endlich eine Erklärung für seinen Zustand zu bekommen.
Ich kam da rein, kurze Erklärung, geht ja nicht lange, 20 Minuten und dann wachst du nochmal 25, 30 Minuten auf. Und ja, dann bin ich aufgewacht. Und nur die Schwester war da und meine Mama kam dann schon relativ schnell ins Zimmer. Wir hatten noch kurz Zeit, uns zu unterhalten. Ich habe tatsächlich auch ein Video aufgenommen in der Zeit, wo ich hab das so an meine Jungs geschickt und meinte, boah, hier gerade sediert worden und es wirkt noch ein bisschen nach und ist ja voll cozy und so. Halt noch ein bisschen vertüdelt von der vom Propofol halt einfach, ne? Das hat das ja so an sich. Das ist auch dann kurz vorm Einschlafen einfach die 5 Sekunden, das kann man schon als rauschähnlichen Zustand bezeichnen, auf jeden Fall. Und dementsprechend war ich einfach noch so ein bisschen, ja, auch einfach sehr gut gelaunt für die Situation. Also das ist ja schon, dass irgendwas, ne, keiner hat vermutet, dass es Krebs ist, aber dass irgendwas Ernstes sein muss, das war uns ja allen in dem Moment eigentlich schon bewusst. Dann kam die Ärztin auch relativ schnell rein. Auch eine Oberärztin gewesen, wir haben auch heute noch teilweise sporadischen Kontakt. Eine wunderbare Frau, also die hat mir meinen Werdegang noch in einigen Punkten sehr erleichtert, aber da kommen wir sicherlich später noch zu. Und sie meinte dann zu meiner Mama gleich, dass ich meine Mama bitte hinsetzen soll. Das hat meine Mama aber verneint, weil sie saß ja schon die ganze Untersuchung. Also sie ist da geblieben, hat im Wartezimmer gewartet und meinte, nee, sie würde gern stehen. Dann hat die Ärztin aber wiederholt und absolut darauf bestanden, dass sie sich hinsetzen soll. Und in dem Moment ist mir tatsächlich schon irgendwas veranlasst auf einmal. Also dieses leichte Frohmut war auf einmal weg. So, weil ich mir dachte, ja, wann sagt man sowas? Immer wenn man davon ausgeht, dass die Person das so schockt, dass man halt eben hinten überfällt, was weiß ich. Habe aber auch in dem Zeitpunkt nicht einmal an Krebs gedacht. Also ist mir immer ganz wichtig, nicht einmal bis in circa 2 Minuten war dieser Krebs nicht einmal präsent in meinem Kopf. Auch wenn die Symptomatik so eindeutig war, dadurch, dass auch mein Hausarzt nie irgendwie diesen Anstoß gegeben hat. Und dann habe ich auch schon gemerkt, dass die Ärztin halt, die war fertig einfach. Die war total fertig. So, der ist eine Träne gekullert sofort und die hatte wie ich gerade so ein bisschen, ja fast schon Wortfindungsstörungen. So, also du hast gemerkt, das geht ihr gerade absolut nah und fällt ihr nicht leicht, das auszusprechen, was sie gleich aussprechen wird. Und nachdem sich meine Mama dann nach mehrmaliger Aufforderung hingesetzt hatte, fing sie dann an und meinte, dass das natürlich noch nicht zu 100% feststeht, weil, naja, man ja immer auf die Biopsien warten muss, aber dass sie seit 25 Jahren Oberärztin ist und dass ich höchstwahrscheinlich eine bösartige Raumforderung in der Speiseröhre habe. Und zumindest mit der Begrifflichkeit konnte ich dann was anfangen und habe dann nur so gesagt, sogar lachend, wollen Sie mir jetzt sagen, dass ich Krebs habe? Und dann meinte sie nur, höchstwahrscheinlich, ja. Und meine Reaktion, mein erster Satz war tatsächlich, und ich glaube, das ist relativ bezeichnend, und deswegen bin ich davor auch so darauf eingegangen, das kann doch nicht sein, ich muss doch morgen arbeiten. Fun Fact, ich bin nicht zur Arbeit gegangen tatsächlich, aber meine Mama musste mich schwerst davon überzeugen, also wir hatten den Streit danach um diese Thematik. Streit kann man es nicht nennen, eine kleine Diskussion, ich glaube, da waren erstmal andere Punkte wichtig. So war es. Und dann saßen wir da, dann war es natürlich kurz Fragen, wie geht's jetzt weiter, was machen wir jetzt? Und die Ärzte meinte natürlich, wir würden sie jetzt sofort aufnehmen, dann können wir die nächsten Tage gleich Staging durchziehen, aber ihnen steht natürlich die freie Klinikwahl. Es ist natürlich ihre Entscheidung. Ich kann ihnen das nur anbieten, so wäre jetzt der Verlauf, so ist auch der Verlauf in jeder anderen Klinik, dass sie dann mit dem Befund dahin gehen und man halt ein umfangreiches Staging macht, also andere Untersuchungen, Fernmetastasen feststellen, allgemein körperlichen Zustand, also einfach mal einmal komplett auf links drehen und dann halt eben Tumorboard und sowas im Anschluss. Aber so weit waren wir ja noch nicht. Wir haben uns erstmal dafür entschieden, tatsächlich den Nachhauseweg anzutreten, das halt kurz sacken zu lassen und dann halt eben unsere Entscheidung zu treffen.
Ians Tumor ist höchst aggressiv, sitzt am Übergang zwischen Speiseröhre und Magen und ist insgesamt 13 Zentimeter lang. Nach umfangreichen Untersuchungen stellt sich heraus, dass es glücklicherweise keine Metastasen gibt. Bevor Ian operiert werden kann, muss er noch eine Chemotherapie über sich ergehen lassen.
Ich habe mich dann entschieden, mich an der Charité behandeln zu lassen und bin dann auch relativ schnell, also ich bin 2 Tage später nach Berlin gefahren und wir haben das Staging da gemacht. Die Professorin, die mich am Ende operiert hat, haben wir persönlich kontaktiert, also per E-Mail, haben ihr meinen Fall geschildert und so von wegen, können Sie mich bitte operieren? So, wir möchten, dass Sie mich operieren, weil Sie einen sehr guten Ruf haben in Europa. Machen Sie das mal bitte. Und ja, dann ist das alles durchgelaufen. Die Chemotherapie, es war auch eine sehr prägende Zeit, aber wenn es jetzt um die Operation an sich geht, dann ist es ein sogenannter Magenhochzug, den man da operiert. Der kann aber sehr, sehr unterschiedlich ausfallen. Also da auch wieder habe ich mal wieder das Glückslos gezogen. Es kann auch sein, dass die Speiseröhre komplett unberührt bleibt. Es kann auch sein, dass dir nur ein kleiner Teil vom Magen rausgenommen wird. Aber aufgrund der Riesentumorausdehnung habe ich, wie gesagt, das Glückslos gezogen, dass ich tatsächlich 80% meines Magens und circa 80% der Speiseröhre verloren habe. Aus den restlichen 20% des Magens formt man dann eine Art Schlauch. Das kann man sich tatsächlich auch wirklich so vorstellen wie ein Gartenschlauch am Anfang vom Volumen her und zieht diesen über die Thoraxebene am Herzen vorbei hoch und näht den hier oben wieder an. Das ist ein sogenannter Zwei-Höhlen-Eingriff und somit mit der komplexeste Eingriff der Viszeralchirurgie, also außer jetzt so Multiorgantransplantation oder sowas, aber viel mehr geht da nicht mehr. Also wirklich ein hochkomplexer Eingriff. Man lässt einen Lungenflügel kollabieren und also mit Absicht in sich zusammenfallen, dass man dann an ihm vorbei, am Zwerchfell, an der Luftröhre, Thorax, Rippen, das ist ja alles die Strukturen, Herz und so weiter, schneidet man dann halt den Teil raus. Und in meinem Falle wurden mir noch 34 umliegende Lymphknoten entnommen und die Gallenblase, was ich erstmal nicht so wichtig anhört, aber da man eh schon Probleme hat mit Fettverdauung nach so einer Operation, auch wenn man seine Gallenblase behalten darf, ist das natürlich ein Punkt, der jetzt relativ relevant ist, auch weil sich im Nachgang herausgestellt hat, dass die Gallenblase komplett frei von Krebs war. Aber das ist dann eben nun mal der Operationsansatz, den man fahren muss, so radikal wie möglich. Und unter dem Aspekt hat es ja funktioniert, weil ich sitze entgegen aller Prognosen hier und das ist, glaube ich, die Hauptsache. Ich muss sagen, die ersten Wochen, Monate, also ich hatte ja wirklich den krassesten Heilungsverlauf wahrscheinlich, den man sich vorstellen kann. Ich lag wirklich 6 Wochen in der Charité mit zweimal Rückverlegung intensiv und Notoperation und ich konnte nicht gehen, nicht essen, hatte 3 Drainagen, morphiumabhängig. Also das volle Programm, das ist, also die meinten auch, das haben die seltenst gesehen, so einen Heilungsverlauf, dass sich der Körper so wehrt und so sträubt und das einfach nicht annimmt. Ich konnte wirklich Wochen, Monate nicht essen, auch die ersten Monate zu Hause. Ich konnte nicht essen. So, es ging einfach nicht. Es ging gar nichts. Ich habe 3 Löffel Brühe genommen und lag 4 Stunden auf dem Küchenboden und habe geschrien, geschrien vor Schmerzen. Das Leid, so meine Mama meinte, sie hat heute noch Albträume aus der Zeit, weil ich bin natürlich dann erstmal wieder also zu ihr nach Hause gezogen, weil ich halt einfach rein faktisch ein Pflegefall war. Also ich wurde parenteral ernährt, so hing am Beutel, hat immer einen Pflegedienst abgehangen, angehangen. Ich habe 43 Kilo gewogen irgendwann am Ende. Und das war halt lange Zeit meine Realität. Und da, spätestens da, habe ich die Welt nicht mehr verstanden, weil davor war immer, ich muss operiert werden, die Operation rettet mir mein Leben. Aber die Operation, Also erstmal hat mir der Tumor fast mein Leben genommen und dann diese Operation hat mir auch fast mein Leben genommen. Also ich bin einfach fast an Mangelernährung, da hat nicht mehr viel gefehlt. So, ich war in dem Endeffekt froh, dass ich vor der Operation mich wie ein Geisteskranker vollgefressen habe, weil ich wusste, du brauchst Substanz. Hätte ich das nicht getan, wäre ich tot. So, das muss man ganz offen und ehrlich so sagen. Und so ging das wirklich über Monate erstmal, dass ich nichts essen konnte. Es ging nichts, sei es eine Banane, sei es Hühnerbrühe. Ich habe alles probiert, Reispudding, so Reismehl, einfach mit Wasser, ganz leicht verdauliche Sachen, immer Brei. Ich habe mich natürlich informiert, habe mir Bananen klein gedrückt. Ich war so verzweifelt, ich habe alles probiert. Und das Kranke war, du isst ja, dann passiert diese Nebenwirkung. Und dann weißt du, eine Stunde später musst du wieder essen. Du musst es wieder probieren, weil sonst wirst du sterben. So, und dementsprechend war es echt ein harter Kampf gegen mich selbst, mit mir selbst. Aber ich hatte zum Glück, ich habe es immer wieder versucht. So, weil ich einfach nur leben wollte. So, und das kann man wirklich nicht in Worte fassen, was das für eine Schmerzen waren. Und das ging so weit, dass meine Mama eines Tages zu mir ins Zimmer kam und auch nicht wusste, wie sie es formulieren soll, aber sie hat tatsächlich über Sterbehilfe nachgedacht in dem Zeitpunkt, weil sie sich das nicht mehr, also sie wollte nicht mehr, dass ich mich halt so quäle jeden Tag. Und ich glaube, sie hat selbst auch nicht verkraftet, dass ich mich so quäle. Ist jetzt nicht so, dass sie gesagt hat, Ian, ich möchte bitte, dass du das Zeitliche segnest, aber sie hat mir halt gesagt, dass wenn es mein Wunsch ist und dass wenn ich nicht mehr kann, wenn ich das hier nicht mehr möchte, weil ich sah sehr lange auswegslos aus, als würde es niemals besser werden, dann können wir auch den Weg gehen. Also sie wollte mir einfach diese Option offen halten. Ich glaube, wir haben also ein ganz tolles, enges, wundervolles Verhältnis und das, ich glaube aber auch, dass das für eine Mutter halt, wenn du einfach 8-mal am Tag dein Kind schreien hörst und dein Kind, also wir reden hier wirklich nicht über, ich habe jetzt ein bisschen Magenkrämpfe, das sind, ich kann das nicht in Worte fassen. Ich habe es mal in einem Forum gelesen, der hat das so beschrieben, als würde die Kuh, also der Burger, das Patty wieder zur Kuh werden und mit den Hufen gegen deinen Schlauch treten. Das hat's für mich am besten so beschrieben, als dass man sich das von außen vorstellen könnte. Dazu natürlich unfassbare Durchfälle. Also ich habe seit 2 Jahren keinen festen Stuhlgang und damals reden wir wirklich über 10, 11, 12, 13 Mal. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, darf, flüssige, grüne, gelbe Suppe. So, also komplett unverdaute Nahrung einfach.
Auf die schwierige Zeit nach der Operation ist Ian in der Klinik nicht vorbereitet worden. Darüber ist er letztendlich froh.
Weil hätte ich gewusst, was auf mich zukommt, hätte ich die Operation, glaube ich, nicht machen lassen. Ich war so blauäugig. Ich dachte, habe das einmal kurz gegoogelt. Ach so, ja, top, 6 Mahlzeiten, keine 3 mehr. Ach, was ist denn das? Pustekuchen. So, und ich wusste ja die ganze Zeit, das ist meine einzige Chance zu überleben. Dann siehst du diese 5-Jahres-Überlebensrate von 19% und denkst dir so, na Mensch, so eine Operation, wo der Tumor rauskommt, wäre schon mal ein guter Anfang, dass wir uns in diese 19% einreihen. Wurde mir nicht kommuniziert, was aber auch so ist, also den Verlauf, den ich hatte, der ist nicht Standard. Normalerweise operiert man minimalinvasiv, also mit einem Da Vinci-Roboter. Deswegen bin ich auch an die Charité unter anderem, weil wir gegenwärtig zu dem Zeitpunkt in Rostock diesen Roboter noch nicht hatten. Das war aber das Erste, was der Chirurg zu mir gesagt hat, war, Herr Heinrich, das wird eine unfassbar harte Zeit. Wir mussten radikal operieren, wie vor 20 Jahren, also mit großem Bauchschnitt, mit großem Thoraxschnitt. Das ist, kann man gar nicht vergleichen. Das ist erheblich mehr Blutverlust, also die Komplikationsraten. Das ist, da radikal sind Liegezeiten von 4 bis 6 Wochen normal. Wenn man minimalinvasiv operiert, spazieren die Leute teilweise nach 2 Wochen wieder raus. Und dementsprechend wusste ich ab dem Zeitpunkt, was auf mich zukommt, weil ich natürlich auch diese Drainagen 4 Stück an der Zahl in mir hatte, Beatmungsgerät, Rollstuhl. Ich konnte ja wirklich gar nichts mehr. Also ich war totaler Pflegefall einfach. Mir war es vorher aber nicht bewusst um die Frage, also überhaupt nicht. Ich, wie gesagt, ich werte das im Nachgang als positiv, weil, ja, das ist immer so schwer zu sagen, aber hätte man mir doch vorher gesagt, du musst den und den Weg gehen, ich weiß nicht, ob ich mich dazu entschieden hätte, den Weg zu gehen. Also hätte ich sicherlich, weil ich will leben, um jeden Preis, ich will einfach nur leben. So, auch das ist heute meine größte Angst, dass ich nicht mehr leben kann, nicht mehr die Welt sehen kann und einfach nicht alt werde. So und das hätte ich dann wahrscheinlich trotzdem machen lassen. Aber so bin ich ganz blau. Ich weiß noch, habe ich der Chirurgin noch gesagt, in 11 Tagen spielt Hansa Rostock in Berlin. Ich habe Karten, ich wäre gerne im Stadion. So, ja. Das war eigentlich so mein Plan. Aber so, das war so meine Herangehensweise. Ich mache das kurz, so wie ich die Chemo auch kurz gemacht habe. Und dann macht das Leben wieder Spaß.
Es soll noch eine ganze Weile dauern, bis es Ian wirklich besser geht. Auch nach einem weiteren Krankenhausaufenthalt, währenddessen sein Magen aufgedehnt wird, kann er zunächst immer noch keine Nahrung aufnehmen.
Einen Tag darfst du auch nichts essen und so. Und dann kamen sie rein mit so hochkalorischen Trinkmahlzeiten und so extra Puddings davon und meinte so, Herr Heinrich, jetzt geht's hier endlich los. Sie essen jetzt mal vor mir und dann funktioniert hoffentlich alles ein bisschen besser. Habe ich vor ihr gegessen. Also erstmal total süß und lieb, dass sie sich überhaupt so in der Art und Weise die Zeit dafür nimmt, ne? Aber ich war ja auch nur noch ein Häufchen Elend. Also ich glaube, den Wunsch hätte man mir auch nicht abschlagen können. Hab dann gegessen und es war alles genauso wie davor. Also ich bin dann krampfend neben ihr zusammengebrochen quasi und sie dann nur so, nein, das kann ich mir nicht mit angucken. Soll ich ihnen Morphium spritzen in die Bauchdecke, irgendwas? Ich mache alles, dass sie keine Schmerzen haben. Und ich habe einfach nur so gesagt, nee, das ist ja eh schon Standard für mich seit 2 Monaten. So, das ist alles gut, ich komme damit klar. In einer Stunde geht das wieder, dann probiere ich wieder zu essen. Ich habe mich schon so mit diesem, ich habe das schon als meinen Normalzustand akzeptiert. Ich dachte, mein Leben sieht jetzt halt so aus, dass nach jedem 3 Löffel Nahrung das genauso aussieht. Dann habe ich mich unvernünftig, wie ich bin und wie ich es nach der Chemo auch schon immer gehandhabt habe, habe ich mich dann gegen ärztlichen Rat entlassen, weil ich dachte mir so, was wollt ihr? So, ich hatte kein Vertrauen mehr in die Medizin, kein gar nichts mehr. Ich dachte, wenn die mir nicht helfen können, wer dann? Dann bin ich halt jetzt mir selbst überlassen und entweder ich pack's oder ich pack's nicht. So, und hatte mich dann entlassen, beziehungsweise hat sie mich noch überredet, eine Nacht zu bleiben? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich dann im Klinikpark unten saß, weil ich wollte unbedingt frische Luft und konnte wenigstens so ein paar hundert Meter schon wieder alleine gehen zu dem Zeitpunkt und hab, weil das war so das erste Mal, dass ich wirklich ans Aufgeben gedacht habe. Also dass ich mir dachte, ich esse jetzt einfach gar nichts mehr und dann lasse ich es vorbeigehen so. Ich habe keine Lust mehr. Aber irgendwie, es war ein sehr schöner Tag im Mai oder Anfang Juni und die Vögel haben gezwitschert und ich habe so hochgeguckt und saß da und dann hat es irgendwie so Klick gemacht im Kopf. Es hat einfach so Klick gemacht und ich dachte mir so, nein. So kriegst du mich nicht, mein lieber Freund. Wir haben noch einiges vor im Leben. Und das war so der Punkt, wo ich mir gesagt habe, niemals, niemals. Weil meine Jungs waren parallel gerade auf dem Festival, wo ich eigentlich auch Karten für hatte. Also das hatte ich mir schon geholt, da stand die Diagnose noch nicht fest. Und dann habe ich parallel auch immer die Snaps bei uns in der Gruppe gesehen. Und man sollte meinen, dass das wehtut, aber mich hat das einfach nur motiviert in dem Moment. Ich dachte mir, da hüpfst du nächstes Jahr auch wieder rum. Und dann ist auch noch eine andere Oberärztin auf ihrem Fahrrad vorbeigefahren. Sie hat mich gesehen, total aufgelöst, am Weinen und so. Dann haben wir uns nochmal unterhalten und sie meinte, du, das kann sein. Wir haben Patienten, die dilatieren wir 20, 30 Mal. So, bevor Besserung entsteht. Und dann, das so in Kombination hat mir dann doch wieder Lebensmut gegeben. Und jetzt kommen wir auch zu einer positiven Wandlung. Die nächsten 2, 3, 4 Tage hat sich das Essverhalten die ersten Male gebessert, tatsächlich.
Inzwischen isst Ian 6 bis 8 kleine Mahlzeiten jeden Tag oder zumindest meistens, denn nicht immer lässt sich das mit anderen Tätigkeiten vereinbaren.
Und ja, das ist natürlich dann mit einigen Problemen verbunden, weil ja so langsam habe ich natürlich wieder einen Anspruch an mich, meine Leistungsfähigkeit. Ich möchte Sachen produzieren, Dinge auf die Beine stellen. Ich möchte ein Buch schreiben, Leben und Essen nach Magenernährung, all sowas. Und es ist bei mir halt immer, ich muss mich halt entscheiden, wo das für normale Menschen, also normale, gesunde Menschen normal ist, einfach zu essen und nebenbei zu schneiden. Muss ich halt die Mahlzeit dann auslassen, wenn ich ein Video schneiden möchte, weil sonst ist einfach kein produktives Arbeiten. Gestern habe ich meine Wohnung hier mit der Deko und alles für den Hintergrund, musste ich auch 2 Mahlzeiten auslassen, weil es einfach nicht geht. Wenn ich am Putzen bin, mich bewege, dann funktioniert es nicht. Dann kombiniere ich immer noch diese hochkalorischen Trinkmahlzeiten. Ich bin froh, die gefunden zu haben, weil ich hatte lange Zeit die auf Milchbasis, die habe ich absolut nicht vertragen. Die sind auf Saftbasis. Mit so ein bisschen Molkenprotein und so, ist jetzt nichts Wertvolles drin, geht einfach nur darum, Substanz zu behalten, auch für eventuelle Therapien. Und da haben wir dann so 300 Kalorien auf 200 Milliliter und 12 Gramm Proteine. Und das hat mir nochmal einen ordentlichen Gewichtszuwachs gebracht, weil das immer so, ich trinke dann 2, 3 davon am Tag, also sprich 600 bis 900 Kalorien, die halt sonst fehlen würden. Und Ja, ich sage mir im Großen und Ganzen bin ich verwundert, was man für eine Lebensqualität haben kann. Trotz der ganzen Sachen, also wie gesagt, Durchfälle sind für mich Standard, Magenkrämpfe sind Standard, Völlegefühl jeden Tag. Wie gesagt, seit 2 Jahren keinen festen Stuhlgang. Dann einfach so Sachen wie, es bleibt mir sehr oft Sachen stecken an der Engstelle oder an der Nahtstelle am Übergang. Das ist ja bei mir tatsächlich ungefähr hier. So, also ich habe ja nur noch diesen ganz kleinen Stumpf hier. Das merkt man auch richtig. Also ich merke es auch bis heute, wenn ich mich bücke, wenn ich einen Handstand versuche. Ich wollte einen Handstand lernen, ging leider nicht, weil auch der Splint da raus ist. Da ist mir tatsächlich, ja, so Nahrung rausgetropft, weil der Verschluss fehlt. Es fehlt so dieses, ja, Reflux ist ein ganz Riesenthema, chronischer Reflux. Also die PPI haben mich auch seit der Packung des Hausarztes nicht mehr losgelassen seitdem. Hab davon auch schon Langzeitnebenwirkungen, beginnende Osteopenie, Dünndarmfehlbesiedlung, all das, was PPI halt nun mal bedingen. Weshalb das auch kein einfacher Magenschutz ist, wie es immer so schön dargestellt wird. Dann habe ich so Sachen wie, ich muss fast im Sitzen schlafen tatsächlich, eben aufgrund dieser Reflux-Thematik, was natürlich auch unangenehm ist. Die ersten Monate bin ich sehr oft aufgewacht mit Mageninhalt im Mund. Aber was so am schmerzhaften ist tatsächlich, wenn die Sachen stecken bleiben. Und das passiert auch fast täglich. Jetzt, seitdem ich versuche, die PPIs gerade auszuschleichen oder auf ein Minimum zu bringen, seitdem hat sich das leider nochmal enorm vermehrt. Das kann man sich halt so vorstellen, ja, es bleibt wirklich stecken und dann denkst du, du erstickst jetzt daran und dann gibt's 2 Optionen, logischerweise oben raus, was aber auch ein bisschen schwierig ist, weil ich mich rein anatomisch bedingt nicht mehr übergeben kann. Also es kleckert nur so raus, es fehlt der Schwall, der Druck dahinter. So kann man das, glaube ich, erklären. Also wenn das raus muss, dann kleckert es schon irgendwie raus, aber es ist jetzt kein klassisches Übergeben und dementsprechend auch ein bisschen eklig und man hat nicht so die Kontrolle, sage ich jetzt mal. Oder ich krieg's halt mit ganz, ganz viel Wasser runtergespült, aber dann merkst du richtig, wie sich das so lang quält und windet und an jeder Engstelle bleibt stecken und dann muss man nochmal spülen und das ist halt wirklich enorm, enorm schmerzhaft. Ich würde sagen, das sind so die größten. Ja, also der Alltag ist im Großen und Ganzen einfach bestimmt durch die Nahrungsaufnahme, die Komplikation. Ich bin zwischenzeitlich zwar wieder arbeiten gegangen, habe das jetzt aber nach einem halben Jahr abgeblasen, weil es einfach, ich konnte es nicht abbilden. Im Großen und Ganzen, ja, ist das so, man arrangiert sich, also man lernt einfach damit umzugehen, was kann ich wann wie essen, welche Portionsgröße passt wann wie. Man macht trotzdem noch Fehler, ich lag auch mal an meinem Geburtstag auf einer Restauranttoilette. Ne, oder was weiß ich, das gehört halt dazu, das passiert auch heute noch, aber ich glaube, das ist ein großer Lernprozess. Punkt. So.
Bis heute stellt die Krankheit Ian auf eine harte Dauerprobe. Trotzdem hat er immer wieder die Kraft und das Durchhaltevermögen, jeden Tag mit neuem Mut anzugehen.
Es ist einfach dieser bedingungslose Wunsch zu leben. Etwas zu erleben, die Welt zu sehen. Ich bin schon immer unfassbar gerne gereist, auch alleine gereist während der Chemotherapie und so. Und ich spiele hier total unverantwortlich. Aber ja, das ist das, was ich jeden Abend eigentlich, wenn ich dann auf der Couch liege, zusammengekauert mit meiner Wärmflasche und mir halt so denke, ich möchte die Welt sehen, ich möchte was hinterlassen, ich möchte meine Mama stolz machen und einfach nicht gehen, ohne irgendwas zu hinterlassen. Das meine ich gar nicht mal so auf monetärer Ebene oder sonst irgendwas. Ich möchte einfach, ja, dass falls ich nicht mehr da sein sollte, man zurückblickt und sich denkt, hat er gut gemacht. Und habe halt einfach dieses, es ist krass, die Welt um einen rum dreht sich ja weiter, wenn man im Krankenhaus liegt. Und das kriegt man ja auch mit. Und es ist einfach, ich kann in den Spiegel gucken, kann mich wieder selbst lieben lernen, auch wenn mich die Therapien verändert haben. Ich sehe zwar so vielleicht jetzt halbwegs frisch wieder aus, aber wenn man mich von davor kennt, sehe ich aus, als hätte ich 5 Tage nicht geschlafen, so ungefähr. Und es ist einfach dieses, ja, jeden Tag trotz der Einschränkungen mit so einer Demut und Dankbarkeit erleben zu dürfen. Und das bringt mich da tatsächlich durch, die, ja, Demut und Dankbarkeit noch hier zu sein und dementsprechend Dinge ganz, ganz anders einzuordnen und werten zu können, als man es vor der Erkrankung gemacht hätte. Und es ist ein anderes Leben, ein neues Leben, aber trotz alledem ein unfassbar schönes und wertvolles Leben. Definitiv.
Schicksal. Der SR1-Podcast über das Leben. Alle Folgen in der ARD-Audiothek und auf vielen anderen Podcast-Plattformen. Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks.